Hallo, ich bin Torben von den Pin-Up Dogs und ich sitze hier mit
Dana
und Armin vom Kinderanästhesie Talk zusammen mit
Gordon vom Kinderanästhesie Talk.
Die Folge, die wir euch jetzt präsentieren, die ist ein bisschen was Besonderes. Wir hatten die Ehre beim Pädiaterinnenkongress, beim Norddeutschen Pädiaterinnenkongress in Hannover eingeladen worden zu sein und dort haben wir einen Live-Podcast aufgenommen. Und dieser Live-Podcast richtet sich halt an Kinder- und Jugendmedizinerinnen. Wir freuen uns, wenn alle diese Folge trotzdem hören. Seid euch nur bewusst, dass diese Folge eine etwas andere Zielgruppe hatte als unsere normalen Themen.
Es handelt sich um den NDGKJ-Kongress bzw. Jahrestagung, die 75. Jahrestagung in Hannover und haben dort einen wirklich tollen Abend miteinander verbracht. Also ich habe mich sehr wohl mit euch dreien gefühlt und das hätte ruhig auch ein bisschen länger dauern können, aber irgendwie waren wir alle so ein bisschen in Eile.
Ja, vielleicht sollten wir mal kurz sagen, wie wir eingeladen wurden, weil das war schon beeindruckend. Wir wurden nämlich, ich glaube, 2 Jahre vorher schon eingeladen.
Stimmt.
Das war die früheste Einladung, die ich hier bekommen habe für einen Kongress. Und dann war das auch ein bisschen unklar mit dem Termin, der wurde noch dann ein paar Mal verschoben, aber wir haben dann so einfach spontan Ja gesagt vor 2 Jahren. Da war zumindest das für uns noch sehr aufregend und es ist nach wie vor aufregend, eingeladen zu werden. Aber da war es noch so was ganz Kribbeliges. Und naja, dann 2 Jahre später denkt man sich, ah, verdammt, jetzt ist ja dieser Kongress, den haben wir ja irgendwie ein bisschen vergessen, aber dann wurde er doch wieder präsent und irgendwie war es aber trotzdem schön, dass wir dann da waren.
Einer der Kongresspräsidenten, Stefan Ahrens, der war zwischenzeitlich ganz schön angepisst, weil dadurch, dass er so früh eingeladen wurde, hat sich niemand genötigt gefühlt, dann auch früh zuzusagen. Alle haben gedacht, oh ja, es ist ja noch in 2 Jahren, ja, noch ein bisschen Zeit lassen und mal schauen. Und am Ende ist ein Skiurlaub dazwischen gekommen und dann ist ja, glaube ich, nochmal verschoben worden, der Termin. Und so dümpelte so die Zeit dahin und am Ende machte es Puff und der Kongress war da. Ging euch das auch so, dass es auf einmal ganz schnell ging am Ende?
Ja, auf jeden Fall. Das Endprodukt ist so gut geworden, dass wir euch das nicht vorenthalten wollen. Deswegen seid euch bewusst, dass es ein Live-Mitschnitt ist, was manchmal die Tonqualität natürlich nicht so gut macht, als wenn wir zusammen aufnehmen. Wir glauben aber trotzdem, dass der Inhalt so gut ist, dass viele von euch da was mitnehmen können.
Ja, Torben muss ich nur einmal räuspern, schon ist es ein Gedicht.
Der Inhalt ist vor allen Dingen so gut, dass die Ärztekammer Schleswig-Holstein dafür Fortbildungspunkte vergibt. Das ist ja auch etwas, was die Pin-Up-Docs und was der Kinderanästhesie-Talk regelmäßig macht. Die KinderärztInnen und Ärzte, die heute zuhören, für die wird es was Neues sein. Ihr könnt also tatsächlich mit dem Hören dieser Folge und dem Merken oder Aufschreiben der 2 Passworte, die wir in der Folge versteckt haben, einen CME-Punkt für 45 Minuten generieren. Und wie das funktioniert, das erklärt euch Armin.
Ihr geht auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de. Dort findet ihr links einen Reiter, auf den ihr klickt. Ihr geht auf CME-Punkte/Fortbildungsstunden, geht dann weiter zur Zertifizierung, gebt euren Namen ein und eure EFN-Nummer. Und dann müsst ihr dem Ganzen noch zustimmen und die Passwörter eingeben, die ihr in dieser Folge gehört habt. Und schon bekommt ihr mit etwas Zeitverzug eure Punkte gutgeschrieben.
Die EFN-Nummer wirklich ganz blank, ohne Leerzeichen. Ihr müsst nicht nach 4 Ziffern Leerzeichen lassen, damit es für uns besser lesbar ist. Es ist alles, passiert alles automatisch. Nur wenn ihr da ein Sternchen oder Leerzeichen reinmacht, dann wird das der Bundesärztekammer-Server im Zweifel nicht erkennen und dann gibt es eben keine Punkte.
Vor allen Dingen richtige Nummer mit richtigen Passwörtern. Das.
Man merkt schon, wer sich um die EFN-Punkte mal kümmert. Ne?
Das, naja, ja, das macht Dana immer, nicht.
Nee, ich mach das nicht, aber wir haben immer wieder irgendwelche Kommentare, dass es nicht klappt oder dass die Nummern nicht korrekt sind. Und Menschen, die wirklich mehrfach, also quasi von 12 Folgen im Jahr, vielleicht so 10 ihre EFN nicht korrekt eingeben, den kriegen sie halt auch die Punkte nicht, ne?
Nee. Keine Arme, keine Kekse, ganz einfach.
Richtig.
Genau.
Wärst du jetzt Armin Torben gewesen, dann hätte ich dich korrigiert mit der EFN-Nummer. Aber du bist ja nicht Torben, du hast natürlich noch ein bisschen Welpenschutz.
Es ist Torben, willst du es auflösen? Es ist eine einheitliche Fortbildungsnummer. EFN-Nummer ist doppelt gemacht.
Ah, ja. Okay.
Genau.
Wie die deutsche Industrienorm. Das, ich finde es genau. Auch schwierig, wenn das alles in einer Abkürzung schon drinsteckt. Das ist nicht natürlich, das auszusprechen.
HIV-Virus.
Genau. Schönes Beispiel.
Klassiker.
Sowohl Die Pin-Up-Docs als auch der Kinder-Anästhesie-Talk machen das ja alles ehrenamtlich. Wenn man eingeladen wird, dann hat man einen Benefit, indem man vielleicht noch ein Armbrot abgestaubt hat. Aber grundsätzlich nehmen wir dafür kein Geld. Wir haben keine Werbeverträge, wir werden nicht gesponsert. Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Und falls euch diese Folge so gut gefällt, dass ihr meint, die Jungs und Mädels müssen wir unterstützen, damit sie auch ihre Arbeit weitermachen können, dann würden sowohl die Pin-Up-Docs als auch wir uns über eine kleine Spende freuen.
Und das erreicht ihr zumindest auf dem Kinder-Anästhesie-Talk, wenn ihr auf unsere Homepage wieder geht. Und dort lacht euch sofort ein kleiner Button an, auf dem draufsteht, ich möchte spenden oder ich möchte fördern. Und wenn ihr euch dann durchklickt, kommt ihr eigentlich automatisch zu einem PayPal-Link und könnt einen Betrag eures Herzens hinterlassen. Und ich glaube, diese Worte habe ich von dir geklaut, Torben, weil genau. Die hast du auch schon mantraartig erzählt.
Genau. Bei uns.
Oder in den Hut werfen, ne?
In den Hut werfen. Formulierung von euch, wäre meine Formulierung. Könnt ihr, was immer ihr für richtig haltet, uns in den Hut werfen.
Und dafür muss man auf eure Homepage gehen.
Auf den Fördern-Button klicken. Das ist ein PayPal-Link. Und dort, der Rest ist selbsterklärend.
Perfekt.
Und damit wir voneinander etwas lernen können, wenn ihr Kommentare habt zu der aktuellen Folge oder zu sonstigen Folgen, dann kommuniziert mit uns. Wir sind auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, die nicht irgendwelchen rechtsradikalen Milliardären gehören. Und ja, auf unseren beiden Homepages sind Kontaktformulare, in denen ihr mit uns in Kontakt treten könnt, damit wir gegebenenfalls Sachen auch korrigieren können.
Ja, wir sind auch bei Instagram, da sind wir der Kinder-Anästhesie-Talk und bei, wie heißt das Ding, Blue Sky, sind wir ka-talk.bsky.social.
Dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Hören unserer Aufzeichnung bei der NDGKJ-Tagung in Hannover. Das erste Zertifizierungspasswort lautet
3789.
Ich wiederhole.
3789.
Ja, herzlich willkommen zum Duo-Podcast mit zwei Podcast-Duos hier zum Kinder- und Jugendmedizin-Symposium 2026 in Hannover. Wir sind ja gerade schon sehr freundlich vorgestellt worden. Wir wollen das Ganze noch mal ein bisschen diskriminieren, dass auch die Podcast-Hörenden die Stimmen mit Namen in Verbindung bringen können. Mein Name ist Gordon Fink, ich bin Oberarzt im Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult in der Abteilung für Anästhesie. Und mein Podcast-Duo ist Armin Sableski und dem reiche ich das Mikrofon jetzt mal weiter.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Armin Sableski, ich bin auch Propofol-Barista, also Facharzt für Anästhesiologie und ich arbeite am Uniklinikum Kiel und freue mich sehr, heute hier zu sein. Und meine Lieblingsfarbe ist blau.
Ja, ich bin Torben Doll. Ich bin ebenfalls Anästhesist, Oberarzt im St. Bernhard Krankenhaus in Hildesheim und mache seit nunmehr fast 8 Jahren den Podcast Pin-Up Docs mit 7 Leuten und eine davon ist Dana.
Genau, mein Name ist Dana Haag. Ich bin auch Fachärztin für Anästhesiologie und freue mich natürlich, Ihnen heute Abend auch ein bisschen was über Kindernotfälle erzählen zu dürfen und bin ganz begeisterte Podcast-Ersthörerin gewesen und danach irgendwann bei den Pin-Up Docs mit eingestiegen. Dann legen wir los.
Also in der Notfallmedizin und in der Intensivmedizin duzen wir uns. Und dazu gibt es tatsächlich auch ganz gute Arbeiten, dass das einen Sinn hat. Weil klar nachgewiesen ist, dass wo sich geduzt wird, wo die Hierarchie flach ist, die Leute sich eher trauen, auf Fehler aufmerksam zu machen. Und deswegen ist das Du auf der Arbeit durchaus ein Konzept, um Fehler zu vermeiden, gerade in Hochrisikobereichen wie Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin. Und deswegen handhaben wir es auf unserer Intensivstation und in der Notfallmedizin so, dass wir Du sagen. Und das werden wir auch heute hier so machen. Also ich hoffe, jeder ist mit dem Du hier einverstanden. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Anfangen wollen wir damit, warum machen wir überhaupt Podcast und was ist überhaupt Foam? Und da möchte ich so ein bisschen ausholen. Wir schreiben das Jahr 2012 und wir sind in Dublin und ein gewisser Dr. Cadogan, ein australischer Notfallmediziner, ist am Abend vor seinem Vortrag aufgeregt, weil er hat das Vortragsthema die Rolle von sozialen Medien in der Fort- und Weiterbildung. Und 2012 interessiert sich keiner für dieses Thema. Und er überlegt, wie ich es mir vorstelle, bei einem Bier, wie kann ich das für die Leute interessant machen?
Ja, das ging sogar so weit, dass Dana und ich und noch ein paar andere Freunde uns auch damit ein bisschen wissenschaftlich sogar beschäftigt haben. Wir haben uns die Frage gestellt, benutzen eigentlich Medizinstudierende Social Media und in welchem Umfang und welche Facharztpräferenz haben sie und wie hängt das miteinander zusammen? Und natürlich konnten wir wenig überraschend feststellen, dass die meisten Medizinstudierenden sich auch über Social Media, über Medizininhalte informieren. Und es scheint auch einen Zusammenhang zu geben zwischen Konsum und Präferenz der Facharztwahl. Also wenn zum Beispiel jemand Anästhesist werden möchte oder Anästhesistin, dann hört er auch viel Anästhesie-Podcast. Wenn jemand Pädiatrie machen möchte, hört er auch viel Pädiatrie-Podcast. Wir wissen natürlich nicht, ob es das jetzt ist sozusagen, ne? Also wenn man, ob man begeistert werden kann für eine Facharztrichtung. Aber ich glaube, es ist klar, dass es nicht, das wird irgendeinen Einfluss auf jeden Fall haben auf den Alltag. Trotzdem ist auch so bei den Medizinstudierenden, dass die ein bisschen skeptisch sind bezüglich der Qualität der Inhalte.
Ja, kommen wir zurück zu Dr. Kadogan. Dr. Kadogan sitzt da bei seinem Guinness und überlegt, wie kann ich das Ganze interessant machen und wie kann ich das den Leuten näher bringen. Und da hat er einen Hashtag kreiert. Für die, die nicht so mit Social Media unterwegs sind, ein Hashtag ist etwas, wo man auf den gängigen Social Media Plattformen Kategorien schaffen kann. Und er hat den Hashtag FOAM geschaffen. FOAM steht dabei für Free Open Access Medical Education. Und ist seither, seit 2012, das Handle in allen gängigen sozialen Medien, um frei verfügbare medizinische Inhalte zu taggen und damit suchbar zu machen.
Vielleicht hat er dabei auch an den Schaum an seinem Guinness gedacht, das kann man natürlich auch so sehen. Genau, und im Endeffekt ist es auch ganz wichtig, warum wir das machen, weil wir einen ganz großen Knowledge Translation Gap haben. Der Knowledge Translation Gap bedeutet, dass wir 17 Jahre brauchen, in denen wir das Wissen, was wir heute schon evidenzbasiert herausgefunden haben in Studien, dann auch auf die Straße bringen. Und es gibt andere Studien, die sagen 10 bis 12 Jahre, aber 17 Jahre, das ist schon eine wirkliche Hausnummer. Und wir gehen da gleich nochmal drauf ein, was vielleicht vor 17 Jahren so interessant gewesen wäre.
17 Jahre, Dana hat das gerade schon gezeigt, die Studie von Morris et al., die vorher da war, ist von 2015. Da kann man noch sagen, okay, das wird ja 2025 oder 2026 sicher nicht mehr so sein. Das wurde aber von Rubin nochmal bestätigt. Selbst 2023, wo das Internet ja nun hoffentlich überall angekommen ist, haben wir noch einen Knowledge Translation Gap von 17 Jahren. Das finden wir erschreckend. Und eine Möglichkeit, das Ganze zu verkürzen, also das Wissen schneller an die Behandelnden in die Krankenhäuser zu kriegen, sind halt frei verfügbare Inhalte. Weil überall, wo eine Paywall ist, dauert es einfach, bis die Leute da dran kommen.
Was war denn so vor 17 Jahren aktuell? Also auf der linken Seite sieht man einen US-Präsidenten. Jetzt kann ich mal für uns vier hier vorne sprechen, der uns allen auf jeden Fall lieber ist als der aktuelle. Obama wurde 2009 vereidigt. Nokia habe ich noch mit reingenommen, weil wir das in den alten Folien immer auch mal hatten. Das ist ja jetzt schon ein bisschen neuer, aber auch nicht so der heiße Scheiß, muss man sagen. Und der Halbblutprinz war bei Harry Potter gerade rausgekommen. Also das ist 17 Jahre alles her.
Jetzt fühlt sich vielleicht manche alt.
Das war nicht meine Intention.
Ja, und das FOAM funktioniert, das kann man mittlerweile nachweisen. Hier habe ich einmal was mitgebracht, wo die Kollegen von Das FOAM, auch eine große deutsche FOAM-Seite, circa 2 Jahre vor der neuen Blutdruckleitlinie schon die Empfehlungen der Leitlinie wiedergegeben haben. Es gibt andere Beispiele. Ein großer englischsprachiger EKG-Blog hat den statt STEMI und Nicht-STEMI oder Non-STEMI den Begriff OMI geprägt. OMI steht für okklusiver Myokardinfarkt, weil STEMI dem Ganzen halt falsche Gedanken aufdrückt, weil es gibt ja auch durchaus okklusive Myokardinfarkte, die nicht mit einer ST-Streckenhebung einhergehen. Und der OMI hat es mittlerweile sogar in die Forschung gebracht. Also FOAM wirkt und das Ganze klappt. Nun wollen wir aber nicht die ganze Zeit über FOAM reden und über soziale Medien in der Fort- und Weiterbildung, sondern wir wollen auch praktisch hier was besprechen aus der Notfallmedizin und auch aus der pädiatrischen Notfallmedizin. Und da haben wir so ein bisschen Struktur mitgebracht.
Ja, jeder kennt es, der sein Medizinstudium abgeschlossen hat, das ABCDE-Schema oder das XABCDE-Schema. Wir wollten es einmal nur kurz hier mal anführen, dass wir alle zusammenbringen und auf den Nenner bringen, was wir jetzt besprechen wollen. Diese Struktur gilt für den Notfall, aber die wollen wir auch heute anwenden für unsere Vorträge. Jeder von uns hat einen Fall mitgebracht mit einem Buchstabenschwerpunkt und das möchten wir einfach besprechen mit euch, dass ihr mit uns dann was daraus lernt. Und ja, X bedeutet in dem Falle die Exsanguin. Das kann ich nicht aussprechen. Sag mal.
Kritische Blutung.
Blutung, genau. Also man muss erstmal die Blutung stillen, wenn es eine gibt. A steht für den Airway, gibt es Atemwegsprobleme. B für den Gasaustausch. C Zirkulation. D neurologische Störungen und E alles drumherum. Ne? Gibt es Verletzungen und so weiter. Das ist die Struktur, mit der wir uns auch heute befassen werden.
Genau, durch den Vortrag hangeln. Gordon.
Wir sind ja alles Notärzte und Notärztinnen und als solche sind wir auch eingeladen worden. Unsere gemeinsame Schnittstelle ist die Kindernotfallmedizin und ich denke, damit könnt ihr euch auch ein großes Stück weit identifizieren. Und deshalb haben wir vier wirklich echte, erlebte Fälle mitgebracht, die wir mit euch besprechen werden. Und das Ganze auch mit Hilfe von Slido-Fragen, denn wir wollen das auch ein bisschen interaktiv gestalten. Und bevor ihr glaubt, ihr könnt euch zurücklehnen und euch hier entspannt diesen Vortrag anhören, wir werden auch durchmarschieren und einfach so ein bisschen Stimmung und Ideen und Meinungen von euch einholen. Das kann ich gleich mal vorweg sagen. Also, ich bringe euch mit, darf ich mal dazu aufstehen? Ich finde, ich bin gerade so ein bisschen unter der Gürtellinie hier und ich muss vor allen Dingen die Dinge vorlesen und das kann ich so besser machen. Also ich bringe einen Einsatz mit aus der Notfallmedizin, den ich nicht erlebt habe, aber der mir zugetragen wurde, weil ich meinen Senf dazugeben sollte. Und die Einsatzmeldung auf dem Melder lautete: männlich 2 Jahre, Atemnot, Zyanose in einer Kinderarztpraxis. Offensichtlich gleich nach dem Aufstehen, 8.24 Uhr ist angegeben. So, jetzt haben wir den Luxus, wenn wir anfahren, wir haben so 10, 15 Minuten Zeit, uns Gedanken zu machen, was könnte uns da erwarten. Bei euch ist es vielleicht ähnlich, die fallen euch ja nicht in den Schoß, die Kinder, sondern es gibt einen Anruf, komm bitte in die Notaufnahme, da habt ihr auch noch ein bisschen Zeit. Oder in der Kinderarztpraxis. Und hier war das auch. Und auf dem Weg zum Kind sind natürlich ein paar Überlegungen ganz sinnvoll. Und da würde ich jetzt einfach mal fragen, Torben, du hast das Mikro in der Hand, du könntest gleich mal aus deiner Perspektive sagen, welche Überlegungen könnten hilfreich sein?
Oh Kacke, und wie schwer ist denn so ein 2-jähriges Kind?
Ja, man muss dazu sagen, egal wie erfahren wir sind, Kindernotfälle, da geht uns allen immer die Düse. Ja? Also da sind wir sozusagen lange nicht so entspannt aufgestellt wie die meisten von euch oder wie ihr alle. Es ist immer mit einem Stress verbunden. Und genau, das Gewicht ist schon mal ganz gut, weil danach richten wir unsere Dosierung. Gibt es irgendwas anderes? Ich frage einfach immer hier vorne. Gibt es irgendwas anderes, was dich noch interessieren würde?
Was vielleicht die erstversorgende Kinderarztpraxis schon unternommen hat?
Ja, aus Erfahrung wahrscheinlich nicht viel, sondern 112 gerufen.
Gordon lehnt sich hier weit aus dem Fenster.
So, das ist der erste Tischstock. Wir haben ja gewollt, dass Stimmung herrscht, oder? Also kann mich jetzt nicht beschweren, ne?
Wir haben nicht gesagt, welche Stimmung, gut oder schlecht.
Okay, also auf jeden Fall haben Sie die 112 gerufen, das ist schon mal gut. Magst du mir mal sagen, was deine erste Assoziation wäre? Es gibt keine falschen Antworten, das soll ich nur mal sagen. Also jede Idee ist schon mal gut.
Ob es irgendwelche Vorerkrankungen gibt?
Okay, Vorerkrankungen. Was ist mit der Genese der Luftnot? Also ich meine, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das können wir dann rausnehmen. Wir haben so ein paar gewisse Hürden zu überwinden. Wir haben, Armin und ich haben unsere Kinder mitgebracht, die sitzen da vorne und amüsieren sich gerade. Armin hat noch einen draufgelegt und sein Sohn hat 5 Minuten, bevor es losging, gerade einen Milchzahn verloren. Ja, also es ist wirklich Kindermedizin pur hier. Letzte Frage an dich, was möchtest du wissen?
Ob das Kind krank war, ob es plötzlich angefangen hat, vielleicht hat es ja was aspiriert.
Das sind ein paar schöne Gedanken. Zur Aspiration, wahrscheinlich wäre dann der Rettungsdienst nach Hause gekommen. Das wäre so meine Idee, ne? Und die wären nicht erst in die Kinderarztpraxis gefahren, aber es gibt ja sicherlich alles. So, jetzt kommt die erste Slido-Frage. Bei Eintreffen sitzt das Kind auf dem Schoß der Mutter und atmet angestrengt. Was ist in den ersten 30 Sekunden besonders wichtig? Ich erhebe eine Fremdanamnese. Ich messe die Sauerstoffsättigung. Ich auskutiere die Lungen, ich prüfe die Rekap-Zeit oder ich mache erstmal gar nichts von all dem.
Ich kann die Zeit mal überbrücken mit einem Witz, den ich neulich gehört habe, der mir dazu einfällt. Was haben ein Anästhesist und eine italienische Mutter gemeinsam? Was wollen sie zuerst wissen? Wann zuletzt gegessen wurde.
Für unsere Podcast-HörerInnen ich auskutiere die Lungen, ist sozusagen ganz oben. Nein, jetzt ist die Fremdanamnese ganz oben. Dann kommt die Auskultation. Dann interessiert erst die Sauerstoffmäßigung, dann die Rekapzeit. Und 7% von den anwesenden, schätzungsweise 250 Leuten, sagen, sie machen nichts von all dem. Ja, was habe ich mir bei dieser Frage gedacht? Ich hätte nichts von all dem gesagt. Wir haben diesen inneren Zwang, dieses Kind einzuschätzen. Wir wollen mehr Informationen wissen. Wir möchten wissen, womit wir es zu tun haben. Aber ihr seid alle Kinderärztinnen und Ärzte. Ihr kennt das pädiatrische Beurteilungsdreieck. Und das ist etwas, was nicht länger als 30 Sekunden dauert. Ein Quick-Look-Tool. Ihr schaut euch das Kind an und ihr bewertet die drei Kriterien Hautkolorit, Perfusion, die damit einhergeht, Atmung, Atemarbeit, und das äußere Erscheinungsbild. Und damit habt ihr schon eine Idee, ob das ein kritisch krankes Kind ist oder nicht. Und das ist ja das, was wir wissen wollen. Ist das Kind kritisch krank? Muss ich sofort handeln? Oder habe ich Zeit?
Ja, da kann ich noch eine kurze Anekdote vielleicht zu erzählen. Ich hatte das auch mal im Saal. Da war ein Mädchen, das hatte eine Tonsillennachblutung gehabt. Und dann habe ich schon erkannt, dass das Kind sehr ruhig war, ausgesprochen ruhig. Und gerade bei der Zugangsanlage hat sie kaum gezuckt. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, wir haben hier ein kritisch krankes Kind. Ne? Weil das pädiatrische Dreieck mir gesagt hat, Quick-Look-Tool, das Kind ist komisch. Und dann hat sich mein Pfleger ein bisschen echauffiert. Der meinte, ja, da sehe ich doch, dass es kritisch krank ist. Natürlich arbeiten wir zügig. Wir haben die Sache abgearbeitet und dann habe ich ihn nochmal erklärt. Hör mal, ich habe das nur gesagt, weil ich erstens so erzogen wurde und ich wollte alle ins Boot holen, ne? Dass alle wissen, wir haben hier wirklich jetzt einen Notfall und wir müssen konzentriert arbeiten. Man neigt ja dazu, ein bisschen zu scherzen im Alltag und so, aber da ist es dann halt wichtig. Ich glaube, das ist das Wichtige an diesem Dreieck, dass man die Leute ins Boot holt.
Und das pädiatrische Untersuchungsdreieck ist ja nichts anderes. Also viele von den Älteren sagen ja immer, ah, das haben wir doch schon immer so gemacht. Das ist ja auch nichts anderes als aufgeschriebenes Bauchgefühl, wenn man ehrlich ist. Und das ist in der Notfallmedizin ganz gut untersucht. Bauchgefühl, auf Englisch Gestalt, ist untersucht. Und wir wissen, umso mehr Erfahrung wir haben, umso besser ist unser Bauchgefühl. Weil was Erfahrung mit uns macht, ist, wir erkennen Muster wieder. Wir erkennen, das habe ich schon mal gesehen und das war damals scheiße. Und deswegen, weil wir das wiedererkennen, können wir das nächste Mal schneller handeln, weil wir wissen, das ist damals nicht gut ausgegangen, jetzt muss ich handeln. Deswegen Bauchgefühl ist gerade in der Intensiv- und Notfallmedizin was ganz, ganz Wichtiges, gerade bei kritisch Kranken.
So, einfache Frage, wie können wir dem Kind jetzt helfen? Also wir wissen, es atmet angestrengt, es ist zyanotisch und ja, die Sättigung ist wahrscheinlich nicht besonders gut, wenn es zyanotisch ist, sagen wir mal unter 90. Wie können wir dem Kind helfen? Darf ich dich mal fragen?
Mit Sauerstoff vielleicht.
Sauerstoff ist immer eine gute Lösung. Andere Ideen?
Erstmal Ruhe bewahren und das Kind auch beruhigen.
Also tatsächlich, ich hätte jetzt gedacht, ich müsste ein bisschen mehr hier durchgehen, bis diese Antwort kommt. Tatsächlich ist das schon, worauf ich hinaus wollte. Denn wenn ein Kind angestrengt atmet und eine erhöhte Atemarbeit hat, ist das Allerwichtigste Ruhe bewahren. Und das ist etwas, was in so einem Notarzteinsatz tatsächlich extrem schwierig ist umzusetzen. Das fällt in eurem Setting vielleicht leichter. Ihr könnt in ein Behandlungszimmer gehen und dann habt ihr sozusagen vielleicht sogar schon Kontakt hergestellt und Vertrauen zur Familie und zu dem Kind. Das fällt schwer, wenn man sozusagen wie so eine Horde rot-weiß gekleideter Menschen dort einfällt und alle irgendwie Handlungszwang verspüren und irgendwie was am Kind machen wollen. Das Allerwichtigste ist Ruhe bewahren. Und wie können wir das machen? Ich meine, da hat jeder sein eigenes Konzept wahrscheinlich. Ich in einem Notarzteinsatz sehe zu, dass ich das Team irgendwie zurückhalte, wie so wilde Hunde, die ich an der Leine habe, dass einer aus dem Team, und das muss nicht unbedingt der Notarzt sein, das kann auch, oder die Notärztin, das kann auch tatsächlich jemand aus dem Team sein, der zu dem Kind einen guten Kontakt herstellt und relativ schnell Vertrauen gewinnen kann. Alle anderen ziehen sich zurück. Das ist sozusagen die Take-Home-Message aus dieser Folie.
Ihr merkt schon, warum wir alle Podcast machen. Wir reden alle sehr gern und auch sehr lang. Also wir versuchen uns trotzdem natürlich immer an den Zeitplan zu halten.
Danke, Dana, für den Hinweis. Okay, nächste Frage. Welchen Stellenwert hat ein IV-Zugang für dich in dieser akuten Situation? Erste Antwort, erstmal nachrangig. Ich klebe nur Emla oder sonst irgendwas, was topisch anästhesiert. Ich hätte schon gern einen, aber maximal einmal pieksen. Es hat für mich einen hohen Stellenwert, 2 bis 3 Mal pieksen und dann Hilfe holen. Nach 3 Fehlversuchen mache ich einen intraoszären Zugang oder lege einen zentralen Venenkatheter, je nachdem, in welchem Setting ich bin. oder ich hole mir sofort ein Ultraschallgerät und mache das primär mit Ultraschall. Das ist ziemlich langweilig, diese Abstimmung. Für die meisten ist es nachrangig. 70% sagen, sie kleben erstmal nur Emler. Einige hätten schon ganz gerne einen, würden das Kind aber nicht übermäßig stressen und so eine maximal einmal pieksen. Da sind wir bei 30%. Und der Rest ergibt sich. Ja, sehen wir genauso. Also klar, wir wollen dem Kind helfen, wir wollen das auch medikamentös machen, aber dazu braucht man keinen intravenösen Zugang. Da sind wir auch als Notfallmediziner mittlerweile angekommen und ganz bei euch und würden tatsächlich Sauerstoff geben, inhalieren. Man kann auch einen rektalen Zugangsweg finden und dann das Kind in die Klinik bekommen. Dieses Kind, dem ging es aber tatsächlich nicht so gut und es hat sich auch unter dieser Therapie verschlechtert. Das Kind wird zunehmend somnolent, die Sättigung fällt auf 88. Wie reagierst du darauf? Wir erhöhen den Sauerstoffflow, war ja schon vorweg eine gute Idee. Wir wiederholen unsere medikamentöse Therapie. Wir erzwingen jetzt einen IV-Zugang für die medikamentöse Therapie. Wir fangen sofort mit Maskenbeutelbeatmung an. Oder ich mache als Notärztin und meinem Team eine Notfallnarkose zur Sicherung des Atemwegs und Kontrolle der Beatmung. Okay, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen wir erhöhen den Sauerstoffflow und sofortigen Beginn einer Maskenbeutelbeatmung. Das ist interessant. Jetzt frage ich mal, das Kind hat eine Sättigung von 88 und es ist aber als somnolent beschrieben. Wo kommt diese Somnolenz her? Eine Vermutung?
Du sagst nicht von der Sättigung.
Nicht von der Sättigung, da bin ich dabei. Wovon dann? Was haben wir noch für Möglichkeiten? CO2. Also die Antwort ist CO2 und da bin ich auch ganz einverstanden mit. Das Kind ist angestrengt, das heißt, wenn das Kind dann somnolent wird und die Sättigung nicht 40 ist, dann droht eine respiratorische Erschöpfung. Und das ist das, was wir abwenden müssen. Und deshalb ist in meinem Empfinden die zweite Antwort die richtige. Wir fangen sofort an, dem Kind Atemarbeit abzunehmen, indem wir das Kind Maske, Beutel unterstützen. Und wenn man richtig gut ist, kann man mit Ultraschallvernebler, den man dazwischen steckt, sogar noch weiter seine inhalative Therapie fortsetzen. Die Maskenbeutelbeatmung ist nicht profan, muss man sagen. Ja? Und da haben wir mit dem oberen Atemweg des Kindes zu kämpfen. Wir sehen jetzt gerade ein Bild, eine fieberoptische Laryngoskopie durch die Nase. Wir gucken von oben auf die Epiglottis. Die ist hufeisenförmig. Kurz darüber ist schon der Zungengrund zu sehen. Und wenn das Kind sozusagen bewusstseinseingetrübt ist und nach hinten liegt, dann fällt die Zunge nach hinten und drückt diese hufeisenförmige Epiglottis quasi an der Pharynx-Hinterwand platt. Damit ist der obere Atemweg zu. Das heißt, wir müssen irgendwie dieses Kind davor bewahren und den Atemweg offen halten. Und das machen wir einfach nur durch Lagerung. Ja, die beste Atemwegssicherung beginnt mit der Lagerung. Das kann man überall machen, auch in der Praxis. Und das wäre das nächste Bild, was ich euch mitgebracht habe. Das ist nämlich die sogenannte Schnüffelposition. Ja, das Ganze kann man mit einer Schulterrolle oder einer Nackenrolle oder wie man sie bezeichnen möchte, kann man das unterstützen. Man sieht das im oberen rechten Bild. Ja, das Kind wird sozusagen, der Thorax wird hochgenommen, damit wird auch so ein bisschen diese Konvexität des Kopfes ausgeglichen und die Nase soll zur Decke zeigen, Stirn und Thorax parallel. Das ist die Schnüffelposition, das müssen wir erreichen. Und unten im MRT-Bild, wir haben zwei MRT-Bilder nebeneinander gestellt, im linken Bild ist eine beinahe Schnüffelposition und wir sehen, der Atemweg ist offen, allerdings ist er gefährdet, würde ich das mal so einschätzen, weil der Platz nicht ausreicht. Aber auf der rechten Seite haben wir wirklich nur die Nase noch ein paar Grad nach oben und auf einmal öffnet sich das hier wie ein Scheunentor. Das heißt also wirklich minimale Veränderungen der Lagerung können durchaus zum gewünschten Erfolg führen. Und mit dieser Lagerung ist dieses Kind dann gut zu unterstützen und Atemarbeit abzunehmen. Im Prinzip bin ich damit auch schon am Ende, weil wir müssen jetzt dieses Kind irgendwie so in die Klinik bringen. Die Kollegin, die das gemacht hat, hat sich dafür entschieden, das so zu tun. Und dann ist es in einem niedersächsischen Klinikum in der Kindernotaufnahme, nicht in Hannover, das kann ich schon mal sagen, ist dieses Kind aufgenommen worden und die Notärztin musste sich ungefähr sowas anhören, wie ich mir eben von euch anhören musste. Dieses Kind, das gehört intubiert, der Atemweg muss gesichert werden, das muss beatmet werden. Und die Belange der Notärztin haben überhaupt keine Beachtung gefunden. Denn man darf nicht vergessen, auch wenn sie schon Kinder intubiert hat, es ist ein gefährdeter Atemweg, es ist ein schwieriger Atemweg, denn offensichtlich ist da gerade irgendwie eine Schwellung das Problem. Und sie hat, wenn man den Team-Approach sich anschaut, nicht die Profis, die normalerweise assistieren, um Kinder zu intubieren. Das heißt, es ist auf jeden Fall besser, das Kind oxygeniert mit so einem nicht-invasiven Verfahren in die Klinik zu bringen, als das Kind mit einer Übertherapie vor Ort noch direkt in eine bedrohlichere Situation zu bringen. Und das vielleicht noch so zum Ende. In der Klinik haben sie dann sofort gesagt, es muss intubiert werden. Die haben das Kind eingeleitet, haben versucht, es zu intubieren. Sie haben es nicht geschafft zu intubieren. Das Kind ist entsättigt. Das Kind wurde reanimationspflichtig, hypoxisch. Irgendwann kam dann mal jemand, der bronchoskopisch da diesen Tubus platzieren konnte. Und das Kind ist glücklicherweise ohne neurologischen Schaden rausgegangen. Aber das war haarscharf.
Vielen, vielen Dank, Gordon.
Falls irgendwer Hilfe braucht bei der Versorgung von Kindern, habe ich hier zwei wichtige Nummern, die jederzeit 24 Stunden anrufbar sind. Und zwar aus ganz Deutschland. Einmal vom Pädiatrischen Intensivnetzwerk, das in der Kardiologie der MH Hannover angesiedelt ist. Und einmal von unserem Kinder- und Jugendkrankenhaus, den ärztlichen Dienst der Intensivstation. Da kriegt man immer eine fundierte Aussage, wie man möglicherweise dieses Problem, das man gerade mit einem Kind hat, lösen kann.
Ich nehme euch mit 2019 und bevor ich anfange, möchte ich ein paar Vorinformationen zu mir geben. Es ist ein selbsterlebter Notfall. Zum einen, ich mache Rettungsdienst seit 2003. Ich habe da als Zivi angefangen. Ich habe also schon 2019 schon einige Jahre und einige Kindernotfälle erlebt gehabt. Ich war 2019 kurz vorm Facharzt. Und die zweite Information, die vielleicht noch wichtig ist, mein ältester Sohn ist 2018 geboren. Das hat in der Versorgung von Kindern bei mir tatsächlich ein bisschen was geändert, zumindest in der akutmedizinischen Versorgung, als bevor ich selbst Vater war. Und es war November und ich lag schon im Bett und wurde dann rausgeklingelt für Atemnotkind 3 Jahre in einer Privatwohnung. Und anders als Gordon das beschrieben hat, hat meine Erfahrung aus in dem Moment ja auch 16 Jahren Rettungsdienst mir gesagt, die meisten Kindernotfälle sind gar nicht so schlimm und das wird schon ganz locker sein und du liegst gleich wieder im Bett. So habe ich mich halt nicht auf den Einsatz vorbereitet bei der Anfahrt, sondern habe mit meinem Notfallsanitäter rumgescherzt und gar nicht über das Kind nachgedacht, sondern blöde Anästhesistenwitze gemacht. Wie suizidiert sich ein Chirurg? Er springt von seinem Ego auf sein Niveau. Naja, und dann kamen wir beim Kind an und ich bin wie erstarrt, weil es ist genau das passiert, was ich nicht erwartet habe. Da lag ein tief zyanotisches, schwerkrankes Kind mit einem inspiratorischen Stridor, vielleicht sogar in- und expiratorisch, ich kann das gar nicht mehr genau sagen. Und in dem Moment retrospektiv habe ich Sachen an mir gemerkt. Ich habe einen Tunnelblick gekriegt. Ich hatte schweißige Hände. Ich stand wie gelähmt vor diesem Kind. Und ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie lange ich da stand. Was mich da rausgeholt hat, ist der Notfallsanitäter. Erfahrener Feuerwehrmann in Hildesheim, fährt die Berufsfeuerwehr, circa 1,90 groß. Und der hat mir irgendwann die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Torben, das ist beim Essen passiert. Kind, 3 Jahre, um 23 Uhr noch essen. Und seitdem hat es starke Atemnot. Wir müssen das jetzt untersuchen. Und das war der erste Moment, in dem ich wieder irgendwie handeln konnte. Und am Ende habe ich den Mund untersucht, da waren auch noch Essensreste. Habe von dem Notfallsanitäter das Laryngoskop in die Hand gekriegt, habe reingeguckt und konnte mit einer Magelzange ein Stück Salami von der Pizza, die um 23.23 Uhr von diesem 3-jährigen Kind verspeist wurde, aus dem Rachen rausholen und das Kind danach unter Sauerstoffgabe zu uns ins Bernhard-Krankenhaus bringen. Es geht gar nicht um diesen Notfall, weil der Notfall, ja, medizinisch eine Bolusaspiration, weil das Kind vielleicht auch um die Uhrzeit nicht essen sollte. Es geht vielmehr um einen selbst. Weil was wir uns klar machen müssen, wir sind nicht in jeder Situation gleich leistungsfähig. Keiner ist das. Und unter Stresssituationen haben wir nur einen Bruchteil von unserer Gehirnkapazität zur Verfügung, die wir in Ruhe zur Verfügung haben. Das geht jedem so, das ist messbar. Wir müssen uns Tools suchen, wie wir in ein vernünftiges Stresslevel für uns kommen in Notfällen, um handlungsfähig zu bleiben. Weil wir können das Stresslevel nicht steuern. Eine Sache müssen wir uns auch noch bewusst machen, zumindest wenn man in Bereichen arbeitet, wo man schwerkranke Kinder und auch schwerkranke Erwachsene hat. Der Druck, der ist nicht der Ausnahmezustand. Der Druck ist unser Arbeitsplatz. Wir müssen für uns Techniken entwickeln, wie wir mit diesem Druck umgehen können. Und das ist ein großes Thema, über das wir den ganzen Abend reden können. Aber ich habe so ein paar Sachen mitgebracht. Als allererstes ist es das Reframing. Reframing für die, die das nicht kennen, ist das Klassische, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Was transportiert man damit? Man kann aber auch einen Notfall reframen. Man kann denken, wie ich vielleicht in dem Moment, oh Gott, das wächst mir hier über den Kopf, das Kind stirbt mir weg. Man kann aber auch denken, ich bin dafür ausgebildet und ich bin derjenige, der diesem Kind jetzt helfen kann. Und dieses Reframing kann ganz viel mit einem machen. Das heißt, ein positives Reframing kann einen wieder handlungsfähig machen. Das nächste sind Checklisten. Das ist das, was wir in der Notfallmedizin mittlerweile ganz, ganz viel nutzen. Als ich angefangen habe, war das noch gar nicht so etabliert. Das ist eine Beispielcheckliste. Es geht mir nicht um diese Checkliste. Es ist nur ein Beispiel. Wir haben halt nur einen Bruchteil unserer Gehirnkapazität in den Notfällen. Das heißt, Checklisten helfen uns, kritische Sachen nicht zu vergessen. So arbeiten Piloten. Ein Pilot im Cockpit würde in jeder kritischen Situation eine Checkliste rausholen und würde sagen, Triebwerksausfall, habe ich das gemacht, check, habe ich das gemacht, check. Und genau daran können wir uns in der Notfallmedizin auch orientieren. Und der zweite ganz wichtige Faktor ist, wenn wir das laut durchgehen, wir sind ja meistens nicht nur zu zweit, wir sind ja meistens 4, 5 Leute, wir holen unser Team ins Boot. Wir holen unser Team ins Boot und bringen alle auf den gleichen Kenntnisstand, wenn wir das machen.
Ich finde, sehr hilfreich sind da diese ganzen ABC-Kurse oder Buchstabenkurse, wie sie genannt werden. Denn dort kann man sich ja in eine Drucksituation bringen und das eben üben. Also das empfehle ich jedem eigentlich zu machen, regelmäßig. Auch ich stelle mich dieser Situation. Ja, das finde ich, oder? Wie ist deine Erfahrung damit? Machst du es auch regelmäßig?
Absolut.
Also nicht nur geben, sondern auch nehmen diese Kurse. Das ist das Entscheidende, glaube ich.
Also Simulation hilft uns. Und in der Anästhesie ist das mittlerweile, glaube ich, fest etabliert, aber ich bin auch sicher, dass das auch in die anderen Gebiete kommt. Wir simulieren mittlerweile in der Gynäkologie auch Notsektios. Simulation ist ein Tool, um uns auf kritische Situationen vorzubereiten. Ein weiterer Trick, um uns in kritischen Situationen handlungsfähig zu machen, ist das 10-für-10-Prinzip. 10-für-10 meint, wir nehmen uns 10 Sekunden Pause, um die nächsten 10 Minuten Handlung zu planen. Und das ist genau das Gleiche. Das eine ist, wir machen uns mit unserem Team einen Plan. Was machen wir als nächstes? Weil das Team weiß nicht unbedingt, was in unserem Kopf ist. Und zum anderen haben wir in diesen 10 Sekunden Ruhe einen Moment zu resetten und unseren Puls runterzufahren. Und das klappt meiner Erfahrung nach auch sehr gut. Und das Letzte, was ich sehr zu schätzen gelernt habe, ist Closed-Loop-Communication. Gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden und verstanden ist nicht gemacht. Und Closed-Loop-Communication ist eigentlich ganz einfach. Ich sage Armin zum Beispiel, der BZ ist 180 und was würdest du antworten?
Verstanden, der BZ ist 128.
Genau.
Ich würde vielleicht noch fragen, welche Einheit? Jetzt habe ich mich geoutet.
Closed-Loop-Communication ist einfach das Gehörte wiederholen. Und auch das bringt Ruhe in der Notfallsituation. Für beide Beteiligten, weil ich als Sender weiß, derjenige hat verstanden, was ich gesagt habe und der andere hat einen Moment, drüber nachzudenken, was wurde da gesagt.
Ich bin auch froh, dass das mehr Einzug in die Praxis findet und das ist am Anfang so für viele umständlich und das kennen viele Leute noch nicht, vielleicht auch gerade die Älteren. Ich hatte auch mal eine Situation auf der Intensivstation, wo ich dann jemandem gesagt habe, gib bitte jetzt 100 Mikrogramm Noradrenalin. Dann kam als Antwort, ja. Und zack, waren 1000 Mikrogramm drin. Also das ist schon wirklich wichtig, dass man es macht. Ich habe das auch nochmal nachgefragt, warum er das so gemacht hat. Er konnte mir das gar nicht genau beantworten. Das ist leider so. Ne? Aber da habe ich auch dann den Fehler gemacht, dass ich es das einfach so akzeptiert habe. Aber da hätte ich drauf bestehen müssen. Und dann hätten wir auch die 10-fache Dosis weniger gegeben, die der Patient eben gebraucht hat.
Und das Letzte, was ich mitbringen möchte, ist etwas aus dem Yoga. Hat hier irgendwer Erfahrung mit Yoga? Ja, einige Hände gehen hoch. Im Yoga gibt es unterschiedliche Begriffe dafür, aber im Endeffekt Box Breathing. Box Breathing ist 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden die Luft anhalten, 4 Sekunden wieder ausatmen. Und das klingt so profan, aber man kann wissenschaftlich nachweisen, dass das den Vagus aktiviert und wir dadurch ruhiger werden. Und wenn man sich einfach bei einem kritischen Notfall 10 Sekunden, 15 Sekunden nimmt und einfach bewusst atmet, das ist ja im Endeffekt genau das, bewusst atmen, dann kann man sich selbst runterfahren, die Notfallsituation erfassen und bleibt handlungsfähig. Wer in so ein Thema weiter tiefer einsteigen will, dem kann ich wirklich nur empfehlen, es gibt ein wunderbares Buch von Steve Hearns, das ist ein schottischer Notfallmediziner und der hat das Buch geschrieben Peak Performance Under Pressure und in diesem Buch beschreibt er als Notfallmediziner, wie man in kritischen Situationen handlungsfähig sein kann. Wirklich, war sehr erleuchtend für mich.
Gibt es ja sogar einen Kurs zu, ne?
Gibt es jetzt ganz frisch auch einen deutschen Kurs zu, ja.
Ja, was ich mir noch gedacht habe, gerade auf der Anfahrt, der Einsatz fängt ja bei der Anfahrt an und das können wir uns ja vielleicht generell auch irgendwie mitnehmen. Auch ich mache schon ein bisschen länger, nicht so lange wie Torben, Rettungsdienst und war vorher auch Rettungsassistentin. Der Fall, den ich euch gleich erzählen werde, ist auch ein Fall, als ich noch selber Rettungsassistentin war. Aber dass man vielleicht auf der Anfahrt sich schon Gedanken macht, wie könnten wir damit umgehen, wenn wir sowas wie jetzt irgendwie Luftnot bei einem Kind, wie können wir damit umgehen? Wie alt ist das Kind? Welche Gewichtstabelle oder wie auch immer man schon benutzen kann. Genau. Ich möchte euch zu einem Fall mitbringen bei einem 17 Monate alten Kind. Alarmierung Fieberkrampf ist jetzt auch nicht irgendwie so total von der Hand zu weisen, gibt es relativ häufig. Und wir hatten so einen Wintertag wie jetzt ungefähr. Das Ganze ist in Marburg gewesen. Also mittelhessische Stadt und wir hatten so eine Anfahrt von 9 Minuten, sind dorthin gekommen, meine FSJlerin, damals sind wir mit FSJlern gefahren und ich und der Vater übergab mir sozusagen so ein Kind, was ziemlich schlapp auf seinem Arm, relativ entkleidet, irgendwie wirklich gar nicht gut aussah und das Erste, was ich auch gedacht habe, so richtig LLS-Score positiv. Wissen alle, was LLS-Score ist? Wahrscheinlich nicht. Looks like shit. Auf jeden Fall positiv. Diesem
ist ein Dichotoma-Score. Ja, ja, nein.
Ja, nein. Genau. Genau. Also diesem Kind ging es auf jeden Fall nicht gut. Das war blass. Das war irgendwie einfach grau. Und der Atemweg war soweit frei. Man hatte schon gesehen, dass es eine Atemexkursion gab. Und wir sind dann so ein bisschen weiter reingegangen, haben aber irgendwie gesehen, das ist bradypnoisch mit einer Atemfrequenz von 12. Eigentlich wäre ja deutlich höher normal gewesen bei 17 Monaten und keine Einziehung. Das Kind war ja schon entkleidet, das war das Positive daran. Zyanose schon auch bei einem blassen Hautkolorit. SpO2-Sensor hat meine FSJlerin relativ schnell versucht anzubringen, hat aber nicht so richtig gut gemessen. Und in der Situation habe ich dann gedacht, okay, ich habe jetzt auch nicht die Riesenerfahrung mit Kindernotfällen in dieser Situation. Ich packe da die Defi-Patches drauf und gucke irgendwie, ob man noch wie viel Kreislauf man hat. Recap-Zeit war auch etwas verlängert, so ungefähr bei 3, 3,5 Sekunden. Und auf diesem Monitor sah ich dann nur, und das hat mir auch einen gewissen Tunnelblick gemacht, so eine Herzfrequenz von 60, die dann weiter fiel. 50, 40, 30, 20 und innerlich habe ich natürlich eine Tachykardie bekommen und mir gedacht, oh Mist. Und ich habe mich in dieser Situation, ob das nun richtig oder falsch war, könnt ihr mir wahrscheinlich viel besser sagen, ich habe angefangen zu drücken. Durch diese Stimulation hat dieses Kind dann so eine wehrhafte Situation bekommen, hat auch wieder etwas mehr geatmet, hat einfach mehr Leben gezeigt und es hat sich dadurch erstmal in dem Moment so ein bisschen stabilisiert. D habe ich dann noch vervollständigt, Pupillen waren träge, mittelweit und Isochor. Und wir haben uns natürlich sofort einen Notarzt nachalarmiert, weil ich ja als Rettungsassistentin dort alleine war. Ich habe aber auch gesehen, vor Ort kann ich überhaupt nichts machen. Wir fahren das Kind jetzt so schnell es geht in die Klinik und wir treffen uns im Zweifel mit dem Notarzt dann auf halbem Weg. Und zur Anamnese habe ich natürlich versucht zu erfragen, was ist denn überhaupt passiert? Und der Vater sagte, ja, das hätte irgendwie so kurz gezuckt und danach wäre es einfach so schlapp gewesen. Gut. Jetzt mal meine Frage einfach so ohne Slido. Was würdet ihr als nächstes tun? Einfach reinrufen. Ich würde das dann für den Podcast nochmal wiederholen. Irgendwelche Ideen? Beten? Beten ist eine... Okay. An welchen Gott auch immer? Zugang? Sag. Atemweg sichern? Sauerstoff vorlegen? Ja. Wir haben uns im Endeffekt auch dazu entschieden, Sauerstoff zu geben, eine Beutelmaskenventilation zu machen gegen diese Bradypnoe und haben dann auf dem Monitor gesehen, okay, das reicht so, dass ich das Kind zumindest weiterhin lebend bis zu dem Notarzt bringe, beziehungsweise bis in die Klinik bringe. Und natürlich haben wir uns aber die ganze Zeit auch so ein bisschen gefragt, was ist denn die Verdachtsdiagnose? Nach wie vor. Ich hatte irgendwie nicht viel, außer dass es mal gezuckt hat. Ich habe dann noch einen Samplers auf der Fahrt versucht zu machen und mich gefragt, okay, gibt es irgendwelche Allergien? Gibt es Medikamente?
Du hast nicht im Buch nachgeschaut unter Bradykardie-Zuck-Syndrom?
Nee, habe ich nicht. Hätte ich gefunden oder nicht, weiß ich nicht so genau.
Keine Ahnung.
genau. Und im Endeffekt bei dem Samplers ist noch rausgekommen, das Kind hat wohl ein Hämangiom. So, und jetzt sagen schon die Pädiater, oh, warum, ja, mir ist das nicht aufgefallen, aber warum sagt ihr, oh? Intoxikation, genau. Dieses Kind hatte eine Propranolol-Intoxikation und war dadurch bradypnoisch, bradykard. Im Endeffekt habe ich in dem Moment überhaupt nicht geschaltet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich als Rettungsassistentin war froh, dass ich wusste, dass Propranolol ein Beta-Blocker ist. Heute würde ich das vielleicht auch wissen. Aber es kommt auch gar nicht so drauf an. Es kommt nicht drauf an, dass wir genau eine Diagnose sofort stellen, sondern es kommt drauf an, dass wir Leitsymptome behandeln, dass wir handlungsfähig bleiben. Und das, was ich in dieser Situation gemacht habe, ich möchte gar nicht heroisch klingen, aber es hat die Leitsymptome behandelt. Es hat die Bradykardie behandelt, dadurch, dass ich das Kind so ein bisschen stimuliert habe, das hat sich gegen diese Beatmung gewehrt und dadurch konnten wir dieses Kind lebend und mit einigermaßen okayen Vitalparametern in die Klinik bringen. Und das ist eigentlich das, was ich aus der Notfallmedizin gerne mitgeben möchte, weil man gerade in dieser Tunnelblicksituation manchmal ja gar nicht mehr handlungsfähig ist. Und wenn man dann aber wieder einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, ich behandle nur die Leitsymptome, dann wäre es im Zweifel so, dass man kleine Schritte macht und die Handlungsfähigkeit behält.
Ich arbeite auf einer interdisziplinären Intensivstation, habe also Internisten und Anästhesisten bei mir für die Erwachsenen. Und das ist was Dana beschreibt, was ich häufig sehe, das ist nämlich so die Differenz. Die Anästhesisten, Anästhesistinnen, die neigen dazu, die Symptome zu behandeln, vergessen aber, eine Diagnose zu stellen.
Also mein Learning Point war sozusagen, keine sofortige Diagnose und auch dieser Venenzugang, der ja auch genannt wurde, er hätte mir in dem Moment, solange ich jetzt keine Suprarenin oder wie auch immer Medikamentengabe geben muss oder Atropin, hätte mir das nicht unbedingt so viel geholfen, sondern noch mehr Stress gemacht in der Situation, wenn ich nicht geübt bin, eine solche Venenzugangsanlage bei einem kleinen 17 Monate alten Kind zu machen. Wir gehen zum Fall D und D-Problem zu Armin.
Ja, jetzt denken bestimmt die meisten, ach, wieder eine langweilige Unterzuckerung oder ein Krampfanfall. Einen Krampfanfall hatte ich tatsächlich vorbereitet und dann ist es gekommen, wie es kommen musste. Ich war im Schockraum und dort kam eine Alarmierung, Überrolltrauma, 2 Jahre, intubiert, beatmet und ich gehe zum Schockraum.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet
9548.
Ich wiederhole.
9548.
Dana, was denkst du, wenn du sowas hörst?
Ja, so wie immer, ne? Ist irgendwie ziemlich uncool. Also da hat man gleich ein Kloß im Hals.
Gott, mein Liebster, was denkst du?
Ich denke als allererstes an Hämorrhagie. Das ist, was mir in den Sinn kommt.
Ja, ich glaube, jeder denkt sich bestimmt, meine Güte, das will ich nicht erleben. Und die Atmosphäre im Schockraum war auch ja, sehr angespannt. Die Luft war zum Schneiden. Es waren sehr, sehr viele Menschen da, die Neurochirurgen, Kinderintensivarzt, meine Wenigkeit, Unfallchirurg, Schockraumleader, Kinderradiologe, also wirklich, ich glaube, so 15 Leute gefühlt. Und wir haben lange gewartet, bis das Kind endlich da war. Und man verfällt auch in so eine Starre, finde ich mal, wenn man dann sowas hört und dann gehen so ein Gedanken durch den Kopf. Und da habe ich auch versucht, mich zu resetten und erstmal so ein bisschen strukturiert. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, zusammen mit dem Kinderintensivmediziner, womit müssen wir jetzt rechnen eigentlich? Ne? Und der Gedankenanstoß kam eigentlich dadurch, meine Entblockung, ne, meine Blockade habe ich damit überwunden, dass ich mich gefragt habe, wie kriege ich eigentlich eine Thoraxdrainage in dieses Kind rein? Und dann fiel mir auf, ach scheiße, ich kenne die Größen gerade nicht. Und dann fragte ich meinen Kollegen, er meinte, ja, kein Problem, das mache ich dann. Da war ich sehr glücklich drüber. Aber dann habe ich die Zeit genutzt und habe mich vorbereitet. Ich habe mir ausgerechnet mit den Kollegen zusammen, wenn wir transfundieren müssen, wie viel Tranexamsäure müssen wir geben, wie viele Erythrozytenkonzentrate und so weiter und so fort. Wenn wir das reanimieren müssen, wie viel müssen wir dann geben? Und wenn wir das Kind intubieren möchten und eine Narkose machen wollen, welches Medikament nehmen wir? Wie viel? Welchen Tubus brauche ich? Und es war auch sehr gut gelaufen, weil wir haben auch alles vorbereitet.
Wenn ihr diese Planung fertig habt, Armin, interessiert mich, ist es bei euch im Schockraum still oder redet ihr?
In der Planung, meinst du?
Also die Planung ist ja irgendwann fertig. Meistens wartet man ja länger.
Ja.
Und dann ist die Planung fertig und dann stehen da ja meistens so 6 Leute und warten.
Ich bin ja eine Laberbacke und ich erzähle dann auch laut, was ich ausgerechnet habe. Und dann, ich habe den Kollegen auch angehauen und habe ihm gesagt, stimmst du mir zu mit dem, was ich ausgerechnet habe? Er meinte, jo, passt. Und dann er war noch norddeutscher als ich. Und dann haben noch die anderen so das auch mitbekommen, dass wir es gemacht haben. Und dann hatten auch alle vielleicht eine gewisse Sicherheit, dass wir uns damit beschäftigt haben einfach. Ne? Also es war schon Ziel, dass alle davon was mitbekommen und wir haben diesen Zettel dann mit den ausgerechneten Werten auch so aufgehangen, dass jeder Zugriff darauf hätte haben können.
Wenn bei uns die Planung fertig ist, reden wir immer über Restauranttipps. Ich glaube, ich habe die besten Restauranttipps im Schockraum gekriegt.
Garantiert nicht, wenn du ein 2-jähriges überrolltes Kind erwartest. Garantiert nicht. Also ich kenne das auch, dass man dann so ein bisschen entspannter wird, wenn dann irgendwie so ein Standard kommt, irgendwie kommt irgendwie ein 70-jähriger nach Treppensturz bewusstlos intubiert, beatmet. Ja, das machen wir ja regelmäßig. 2-jähriges Kind, da, wie man Armin sagt, ist die Luft zum Schneiden und da wird kein Wort gesprochen werden wahrscheinlich.
Und irgendwann kam das Kind. Und die Notärztin hat Folgendes übergeben. Sie hat das Kind, das war ein Junge, luftgebunden ins Klinikum gebracht zu uns. GCS vor Ort 3, Atemfrequenz 3-5. Fand ich schon sehr, sehr wenig. Kreislauf gut. Das war ihre Einschätzung. Keine weiteren fremdanamnestischen Angaben möglich, denn alle vor Ort waren paralysiert. Das war wohl so gewesen, dass das Kind vom Opa, der ausparken wollte, mit einem Auto getroffen wurde. Aber wie genau der Unfallmechanismus war, dazu konnte sie nichts weiter sagen. Sie hat eine Übergabe nach ABCDE-Schema gemacht, sie hat den Atemweg gesichert mit einer Larynxmaske, hat es von Hand beatmet, der Mundraum war blutig. Sättigung war gut, Thorax hebte und senkte sich beidseits, das hat sie so übergeben und ich habe das auch so visuell bestätigen können. Herzfrequenz 140, Rekalzeit gut, Blutdruck hat sie nicht übergeben, sie hat einen intravenösen Zugang gemacht und wie gesagt, es war Blut im Mund. Ja, zur Neurologie, zum D, das Kind war komatös, aber es hat zusätzlich nochmal 1 Milligramm Midazolam bekommen und 5 Milligramm Ketanest, Esketamin, Pupillen Isochor, Bulbi Konvergent. Und Begleitverletzung, dann meinte die Kollegin, sie hätte nichts Größeres gesehen außer Schürfwunden. Und die Temperatur wüsste sie nicht. Ich wette, jetzt geht vieles durch den Kopf. Wie mir damals. Also, wir sind jetzt im Schockraum und welche Maßnahme hat jetzt die höchste Priorität? Da haben wir wieder eine Slido-Umfrage und die Antwortmöglichkeiten sind, wir möchten jetzt eine BGA machen, schnellstmöglich, und ein Labor, Kreuzblut abnehmen, ein CT, also CCT und Schockraumspirale, eine Anästhesieinduktion, wir möchten Wärmeerhalt machen und wir möchten das Kind umintubieren. Also die Larynxmaske entfernen und einen Tubus reinmachen. Das sind die Auswahlmöglichkeiten. Ich habe diese Frage auch im Vorfeld mit meinen Kollegen hier besprochen und ich war überrascht, wie emotional die Diskussion danach war. Und deshalb bin ich umso mehr gespannt, was jetzt hierbei rauskommt.
Also ich glaube ja, es gibt nicht nur eine richtige Antwort.
Das können wir auf jeden Fall sagen, dass es nicht eine richtige Antwort gibt. Aktuell wird favorisiert BGA. Ungefähr 50% der Teilnehmenden sagt, sie möchten eine BGA haben. Dann ein Drittel sagt Umintubation. 17% sagen Wärmeerhalt. 7% sagen CT und 2% sagen Anästhesieinduktion. Darf ich hier mal fragen, was hast du genommen?
Die BGA und das Kreuzblut.
Warum?
Einfach nur, um schon vorzubereiten, das Kind scheint ja noch zu bluten. Alle Parameter, Vitalparameter, Herzfrequenz, Atmung sind im Moment noch stabil, aber es könnte kippen, weil wir nicht genau wissen, wo blutet es oben im Mund.
Gut.
Genau, es war ja nur eine Antwortmöglichkeit möglich. Ich hätte bei gefühlten 15 Leuten oder 6 Leuten, kann man, glaube ich, ein paar Sachen parallel laufen lassen.
Ah, sehr gut. Ich glaube, uns geht das doch allen so, dass wir eigentlich alles gleichzeitig am liebsten haben wollen. Und wir bewegen uns in einem Spannungsfeld. Und ich glaube, auf der einen Seite müssen wir abschätzen, wie stark der neurologische Schaden ist, das D-Problem ist. Weil wenn das Kind wirklich klemmt oder irgendwas im Kopf hat, dann muss das schnellstmöglich entlastet werden. Nur so können wir das Kind retten. Auf der anderen Seite haben wir auch Hinweise darauf, dass es bluten kann. Und deshalb brauchen wir eine BGA, wir müssen Kreuzblut bestellen. Und ja, und der Atemweg war auch irgendwie unsicher mit dieser Larynxmaske. Und deswegen ging das bei uns so weiter, dass wir das Kind umintubiert haben. Und dafür brauchten wir eine Anästhesieinduktion. Also meine persönliche Antwort wäre gewesen, Anästhesieinduktion, umintubieren. Und das war auch tatsächlich aber so, dass wir parallel eben versucht haben, einen Zugang zu legen, während ich umintubiert habe. Und ich habe nur einen Versuch mir gegeben und ich habe auch auf die Uhr geschaut und habe gesagt, ich limitiere alles, was ich hier mache oder alle Zugänge werden limitiert. Wir geben uns 5 bis 7 Minuten maximal und dann muss ein CT gemacht werden, weil wir können uns das nicht leisten, in Kauf zu nehmen, dass das Kind im Kopf einblutet.
Nur um die Diskussion aus unserer Vorbesprechung noch so ein bisschen wiederzugeben. Wir haben durchaus aber auch gesagt, man könnte auch sagen, der Atemweg hat den ganzen Transport ins Krankenhaus gehalten. Warum sollte er jetzt nicht noch einen Moment weiterhalten? Warum müssen wir jetzt umintubieren? Also das meinen wir mit, es gibt keine richtige Antwort. Man kann sich überlegen, wo da die Prioritäten sind.
Und wir hatten einen Verbrennungsnotfall vor einiger Zeit auf der Kinderintensivstation, das im Prinzip so unterkühlt angekommen ist, dass es am Ende nicht zu retten war, weil es den ganzen Rattenschwanz inklusive Sepsis nach sich gezogen hat und letztendlich dann aufgrund des Triggers Unterkühlung verstorben ist und gar nicht an seinen Verbrennungsverletzungen.
Was uns in diesem Fall etwas geholfen hat, zu sagen, haben wir noch die 5 bis 7 Minuten, um einen Zugang zu legen und eine Umintubation zu machen, war eben dann das D ein bisschen zu quantifizieren. Also wir haben uns das angeschaut, wir wussten, das Kind war komatös, wir wussten jetzt nicht, war es aufgrund der Neurologie oder der Dosis der Medikamente, wobei die sehr niedrig dosiert waren, wie ich fand. Die Pupillen waren tatsächlich isochor, haben auf Licht reagiert. Das Kind selber hat auch auf Schmerzreize partiell reagiert. Es hat keinen Meningismus gehabt, es war kein Krampfanfall beschrieben. Und dann dachten wir, naja, also wenn so basale Reflexe da sind, dann wird das nicht ganz so schlimm vielleicht sein. Und das hat uns dann vielleicht ein bisschen dazu getrieben zu sagen, okay, wir machen eine ganz kurze Diagnostik noch im Schockraum. Hier ist übrigens das CT-Bild, so für die Diagnosenfüchse unter euch.
Wir stellen das in die Shownotes, dass man das dann sich auch auf den Websites anschauen kann.
Es ist nicht einfach zu sehen, aber wenn man sieht, dann ist es sehr eindrücklich. Hat jemand eine Idee? Möchte jemand was sagen? Also wir sehen ein CT. Ich löse es mal auf. Also das sind die Karotiden und die rechte Karotide ist ausgeschwärzt. Ja? Die Diagnose ist Karotisdissektion. Hier, die ist perfundiert und die hier nicht. Hier ist ungefähr dieser Karotissinus, wo die Arterie in die Schädelbasis tritt und dann in das Gehirn eintritt. Ja.
Die auch offensichtlich frakturiert ist, wie das aussieht. Ja?
Genau, die komplette Diagnoseliste war eben akute SAB rechts, akutes Subduralhämatom rechts, Kalottenfraktur beidseits und eine Dissektion der Arteria carotis interna rechts. Ja, das haben wir alles dann im CT herausgefunden und parallel kam die BGA rein. Da war der HB bei 7,2, das Laktat bei 7,2 Millimol pro Liter und der Basic Stress bei minus 15. Was lief in diesem Fall gut? Also ich finde, gut, erstmal die Absprache mit dem Kinderintensivarzt. Und was ich auch noch gut fand, war, dass wir ja dieses ABCDE-Schema konsequent eben gemacht haben. Also wir haben, obwohl es ja ein offensichtliches D-Problem war, stand ja diese Blutung im Raum und es hat uns extrem geholfen, eben vorher abzuchecken, wie steht es um den Atemweg, wie haben wir ein gutes CO2, gerade auch im Hinblick auf den Hirndruck und was macht das C eigentlich gerade? Haben wir ein schweres Thoraxtrauma, haben wir ein anderes Problem? Haben wir sogar ein X-ABCDE-Problem, also ist das erste X schon vielleicht relevant. Und obwohl das so offensichtlich war, haben wir es einfach nach Struktur abgearbeitet. Und das fand ich persönlich auch sehr gut in diesem Fall.
Ja, vielen Dank. Wir haben dafür nicht drüber gesprochen, aber vielleicht gibt es ja doch noch die eine oder andere Frage. Wir haben 15 Minuten später angefangen, also dürfen wir auch ein paar Minuten später aufhören. Ein paar Fragen aus dem Publikum zu den Fällen oder ein paar kritische Anmerkungen. Ich stehe einfach mal auf, dass ich das sehen kann. Gibt es irgendjemand? Hier vorne gleich, wie praktisch.
Was ist aus dem Kind geworden?
Ja, das D-Kind, das war dann noch danach dramatisch und es gab auch Konfliktpotenzial mit den Neurochirurgen. Also wir waren im CT, wir haben die Karotisdissektion gesehen und es war die Frage, auch da, was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt auf intensiv, stabilisieren das Kind oder müssen wir noch eine weitere Diagnostik machen? Und wir haben uns dann entschieden, der Kinderintensivmediziner und ich, wir gehen auf die Intensiv und machen noch Zugänge, Wärmeerhalt, alles das. Aber wir mussten dann nach 10 Minuten wieder zurückfahren ins CT, weil wir noch eine Perfusion gemacht haben, um zu schauen, ob das noch kollateralisiert ist, genug versorgt ist über die Gegenseite. Und das war's in der ersten Phase. Im Laufe des Abends hat das Kind dann aber Klemmungszeichen gezeigt und es musste dekompressiert werden. Und das war es eigentlich auch schon an Therapie. Also wir konnten dem Kind neurochirurgisch nicht helfen und es wurde auch keine Intervention gemacht, also kein Stent oder sowas eingesetzt. Und das ist in die Neuroreha gegangen, schlussendlich nach nur 8 Tagen auf Intensiv. Konnte auch schnell extubiert werden tatsächlich. Die Blutungen, die waren abgeklärt worden, HNO-technisch, aber da war nichts nachhaltig. Ja, es waren so oberflächliche Verletzungen, die geblutet haben, die wurden übertransfundiert und dann war das gut.
Ich glaube, dass alle es ganz schön geschafft sind nach diesem Tag voller Input.
Wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, was wir vielleicht transportieren wollten. Also ich glaube, Gordons Fall lässt sich zusammenfassen, dass weniger manchmal auch mehr sein kann und man nicht immer den gesicherten Atemweg braucht, um jemanden in die Klinik zu kriegen.
Und da sind wir uns, glaube ich, sind wir sehr nah beieinander mit unseren Aussagen, dass wir in der Notfallmedizin in der Regel nicht unbedingt eine Diagnose brauchen, sondern wir müssen einfach die Probleme erkennen und die Symptome behandeln. Und in meinem Fall war das einfach Entlastung der Atempumpe, um eine schon fortgeschrittene Dekompensation, eine respiratorische Dekompensation nicht weiter voranschreiten zu lassen.
Ich glaube, zu Armins Fall kann man aber auch nochmal sagen, irgendwann braucht man natürlich schon auch eine Diagnose, weil wenn wir in der Klinik sind und dann sozusagen diese ganze Maschinerie angelaufen ist, müssen wir natürlich schon auch die richtige Diagnose behandeln.
Ja. Glaub, du noch was?
Nee.
Okay, gut. Ja, hier sind komische Geräusche. Wir haben einen ganz schlechten Ton. Wir haben so ein paar Probleme, mit denen wir kämpfen müssen. Deshalb, wir können noch nicht versprechen, dass wir das tatsächlich veröffentlichen werden. Wir haben da ein bisschen Postproduktionsherausforderungen. Wir werden unser Bestes geben und wir bedanken uns bei euch beiden dafür, dass ihr uns hier eingeladen habt und der nicht primär Kindermedizin hier ein Forum geboten habt, der Anästhesie ein Forum geboten habt, ein Forum geboten habt. Wir haben das sehr gerne angenommen. Vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein durften. Danke.